Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Entschuldigung. Das ist wahrscheinlich die Aufregung. Das passt zum Thema. Mein Name ist Steffi Schünemann und ich spreche heute zu euch über das Thema Emotionen. Ein sehr spannendes Thema. Ihr fragt euch bestimmt, wie es dazu kommt, dass ich das hier heute mache. Und zwar war es so, dass ich im letzten Jahr ein ganz spannendes Buch gelesen habe von der Sozialarbeiterin und Forscherin Brené Brown. Es hat den Titel Atlas of the Heart. Da geht es darum, was in unserem Herzen sich eigentlich alles abspielt, was da so alles passiert, was da so für Gefühle sind, aber auch Gedanken. Und das Buch hat mich unheimlich fasziniert und auch berührt. Ja, und vor ein paar Monaten, da habe ich mal mit Susanne gesprochen und da hat die mir erzählt, dass sie das auch gelesen hat. Und dann hat sie gesagt, also das hat mich auch so angesprochen, da müsste man echt mal drüber predigen. Und dann hat sie gesagt, predige du doch darüber, also so zu mir. Und ich dann so, wie ich so bin, ne, ich bin ja manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so reflektiert, ich dann direkt so, ja, mache ich. Habe ich jetzt die letzte Woche voll bereut, weil ich dachte, oh nein, das kriegst du gar nicht alles zusammen. Und dann war ich auch noch am Donnerstag krank. Donnerstag, der Feiertag, da hatte ich mir dann fest vorgenommen, da bringe ich alles zusammen, meine ganzen Gedanken, dann mache ich noch eine PowerPoint. Und dann habe ich mich impfen lassen und war Donnerstag krank, hatte Fieber und konnte gar nicht. Und dann, ja, aber Gott hat Gnade geschenkt. Gestern habe ich es doch noch irgendwie hingekriegt, genau. Nee, ich will das jetzt auch nicht abwerten, also ich denke, Gott hat mir ein paar gute Sachen geschenkt. Also es geht jetzt nicht nur um das Buch von Brené Brown, sondern es geht natürlich, weil das ist ja kein christliches Buch, das ist ja psychologische Fachliteratur. Ich habe jetzt auch noch natürlich biblische Aspekte mit reingebracht. Also was sagt Gott zu dem ganzen Thema? So, ja, das Thema Emotionen, was hat das denn mit mir persönlich zu tun? Es ist ein Thema, das mich seit frühester Kindheit brennend interessiert. Warum? Weil bei uns zu Hause ganz wenig über Gefühle geredet wurde. Und gleichzeitig haben wir aber ganz starke Gefühle gelebt. Also vor allen Dingen natürlich meine Eltern, mein Opa, alle, die da so rumschwirrten bei uns im Haus. Und natürlich auch dann wir Kinder, weil Kinder übernehmen immer das, was die Eltern machen. Und das waren oft sehr negative Gefühle. Also es war oft wie so eine Wolke, die sich so, ja, die da so festhing über uns als Familie. Und als Kind habe ich mich immer gefragt, wie kommt das? Wie kommt das, dass da so unterschwellig so starke Gefühle sind, aber keiner redet drüber? Wir durften das auch nie ansprechen. Wir durften nicht sagen, was ist los? Dann sind die Gefühle erst recht eskaliert irgendwie. Ja, und so war das ein Thema, was ich meine ganze Kindheit über begleitet hat. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich letztendlich Sozialarbeiterin geworden bin. Weil es mich immer fasziniert hat, warum Menschen eigentlich so handeln, wie sie handeln, warum Stimmungen da sind. Und es hat mich natürlich auch interessiert, wie man das in positive Bahnen lenken kann. Ja. Mal gucken. In meinem Alltag heute als Sozialarbeiterin habe ich viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun und auch mit Familien, die auch Probleme auf der Gefühlsebene haben. Das heißt, die Gefühle schlecht regulieren können. Es ist also ein Thema, mit dem ich ständig zu tun habe. Nach wie vor. Trotzdem musste ich jetzt aber noch einiges recherchieren zu dem Thema, weil es unheimlich umfassend ist. Okay, aber jetzt steigen wir mal ein. Also, was sind denn eigentlich Emotionen? Vom Begriff her, vom Lateinischen her, bedeutet das ja Emotion oder emovere, ist das Verb, was dahinter steckt. Und das bedeutet etwas herausbewegen oder etwas irgendwohin bewegen. Ihr kennt vielleicht das englische Wort move. Das steckt da drin in Emotionen. Also es geht um Bewegung. Es geht eigentlich um Bewegung unserer Seele, die sich im Körper ausdrücken und die sich dann auch im Handeln ausdrücken. So, die Emotionalität hat drei Ebenen. Ihr seht sie da jetzt schön an der Wand. Es gibt ungefähr, genau, erstmal die Gefühlsebene. Es gibt ungefähr 7 Grundgefühle. Die Experten streiten sich so ein bisschen. Manche sagen auch nur 6, manche sagen auch 8 oder 9. Ich habe jetzt mal 7 rausgesucht. Das sind Freude, Trauer, Angst, Wut, Ekel, Scham und Liebe. Forscher haben aber mittlerweile eine Unmenge an weiteren Gefühlen identifiziert. Also es gibt seit ungefähr 20, 30 Jahren einen Forschungszweig in der Psychologie, der sich nur mit Emotionen beschäftigt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, also nur zu dem Thema forschen unfassbar viele Leute. Es hat sich natürlich auch sehr viel verändert durch die bildgebenden Verfahren. Man kann also mittlerweile auch feststellen, welche Emotionen in welchen Hirnarealen ausgelöst werden, von welchen Botenstoffen, was da alles passiert. Und ja, so arbeiten da unheimlich viele Fachrichtungen auch dran an dem Thema. Was denkt ihr denn? Wie viele Gefühle gibt es mittlerweile? Also wie viele hat man mittlerweile identifiziert? Es sind ja noch nicht alle, aber was schätzt ihr? Schreibt doch mal so eine Zahl in den Raum. Irgendjemand hat was mit 100 gesagt. Also 100 war schon nicht schlecht. Genau, ich sag's euch, 150 hat man mittlerweile identifiziert und das sind noch längst nicht alle. Ist krass, oder? Ist echt krass. Das sind natürlich dann auch Gefühle, die sich ähneln, aber die immer eine andere Nuance haben oder einen anderen Ausgangspunkt haben. Oh Mann. Oh, das ist lieb. So, dann kommen wir zu der nächsten Ebene der Emotionalität. Das sind die körperlichen Reaktionen. Und zwar ist es so, wenn ich ein Gefühl habe, dann werden im Körper immer Hormone und Botenstoffe ausgeschüttet. Es passiert richtig viel im Körper. Das limbische System wird aktiviert, die Herzfrequenz, der Blutdruck. Vieles verändert sich schlagartig. Wenn man ein bisschen aufgeregt ist, so wie ich jetzt hier, dann kann sich das zum Beispiel auch auf die Stimme auswirken. Ganz praktisches Beispiel heute Morgen, genau. Es ist so, unser Körper macht sich immer bereit, zum Beispiel für eine optimale Blutversorgung der Muskulatur, weil wir müssen ja eventuell in einen Kampf gehen oder wir müssen fliehen. Oder er macht sich bereit zur Entspannung, also je nachdem, auf welche Situation ich gerade reagieren muss. Und die Veränderungen im Körper, die rufen dann auch sichtbare Reaktionen hervor. Also bei Freude, da lachen wir, bei Trauer, da weinen wir, bei Wut werden wir vielleicht knallerot im Gesicht und ganz zerknirscht, bei Angst zittern wir oder verlieren ein bisschen die Stimme. Das Gefühl bahnt sich einfach einen Weg nach außen über unsere Mimik, über unsere Gestik, über den Klang der Stimme, aber auch später dann über unser Verhalten. Wozu ist denn das gut, dass es so ist? Was denkt ihr? Hat jemand Lust, eine Antwort zu geben? Ja, genau, sich selber Zeit und Luft verschaffen, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja, die körperliche Reaktion, die hilft uns im Prinzip, ein Gefühl überhaupt erstmal zu erkennen, was da eigentlich vorgefallen ist. Weil das Gefühl kommt ja aufgrund einer inneren Bewegtheit, weil halt irgendwas vorgefallen ist. Es hilft aber auch unserem Gegenüber zu erkennen, dass mit uns was nicht stimmt. Ne? Also man kann das auch sehr schön wirklich nur an körperlichen Sachen erleben. Ich habe das häufiger zum Beispiel mitbekommen, wenn ich Leute gefragt habe, wie geht's dir? Dann sagen die, oh ja, gut, alles gut, alles gut. Und dann guckst du die so an und dann siehst du manchmal im Auge fast so eine Träne schimmern. Und dann denkst du, naja, ob das jetzt wirklich so ganz stimmt. Klar, man will auch nicht immer sagen, was los ist. Aber manchmal ist es einem selber vielleicht auch gar nicht bewusst, dass es einem eigentlich gar nicht so gut geht. Also der Körper, der zeigt das dann eher als das, was wir preisgeben. Also Gefühle sind ganz eng verwoben mit unserem Körper und haben einen starken Einfluss auf den Körper. Viele Forscher gehen sogar davon aus, dass Gefühle ausschließlich körperliche Reaktionen sind. Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, dass da noch mehr im Spiel ist als nur rein körperliche Chemie. Aber das Zusammenspiel von seelischen und körperlichen Prozessen ist auf jeden Fall unglaublich komplex. Und es ist auch bei jedem Menschen ein bisschen anders. Das macht die Sache so schwierig. Ein ganzer Bereich der Medizin beschäftigt sich damit, nämlich die Psychosomatik. Also wie wirkt unsere seelische Haltung, seelische Belastung, wie wirkt das auf den Körper? Ne? Und dann gibt's ja viele Erkrankungen, die auch tatsächlich ausbrechen können, weil man eben psychisch leidet. Aber es geht auch andersrum, das ist die gute Nachricht. Wir können nämlich auch allein durch unseren Körper unsere Seele stärken. Wisst ihr, wie das geht? Wenn ich zum Beispiel ganz, ganz arg fertig bin und ich stelle mich morgens vor den Spiegel und lächle mich dann an und sag: Steffi, Gott hat dich wundervoll gemacht. Du gehst jetzt in diesen Tag und Gott ist bei dir. Der liebt dich. Also wenn ich das mache, wenn ich mir was Positives zuspreche, das funktioniert auch, wenn ich gar nicht gläubig bin. Ich kann mir einfach was Positives sagen, dann hebt sich automatisch die Stimmung. Die hebt sich. Da gibt's Studien drüber. Oder wenn ich sehr, ich sag mal, ja, einfach geknickt bin oder traurig und ich gehe dann eher so ein bisschen zusammengesunken und dann mache ich plötzlich so, dann macht das auch schon was mit der Seele. Also da gibt's Untersuchungen drüber, dass unser Körper die Seele beeinflusst. Ist das nicht genial, wie Gott das gemacht hat? Ist doch super, ne? Oh Mann, ich glaube, ich rede schon viel zu lange. Ich muss jetzt gucken, dass ich die halbe Stunde einhalte. Also, die letzte Ebene, die es noch gibt bei den Emotionen, sind die Denkprozesse. Also zu den Emotionen gehören tatsächlich auch die Denkprozesse. Es ist also nicht so, wie man immer früher gesagt hat, ja, da ist die Vernunft, da ist der Verstand und da ist das Gefühl und die haben nichts miteinander zu tun. Sondern das ist alles ineinander verwoben. Durch Emotionen wird unser Bewertungssystem in Gang gebracht, das die aktuelle Situation vergleicht, interpretiert, einordnet und Entscheidungen trifft. Nur bei Gefahrenlagen, da ist es interessanterweise so, dass da dieser Denkprozess erstmal übersprungen wird, weil man da ja ganz schnell reagieren muss. Wenn mich also jetzt so ein Löwe aus dem Hinterhalt angreift, ne, dann habe ich ja nicht die Zeit, jetzt groß zu überlegen, oh, was ist das für ein Löwe? Hat der vielleicht gefressen? Ist der satt oder nicht? Sondern ich muss direkt innerhalb von einer Sekunde muss ich eine Entscheidung treffen. Und dafür gibt's das limbische System, das dann einfach direkt sagt, komm, Angriff, vielleicht besser nicht beim Löwen oder Flucht. Ja, ihr seht also, Emotionalität ist ganz vielschichtig. Ja, was sagt denn nun die Bibel dazu? Was denkt Gott über Emotionen? Zunächst einmal muss man festhalten, dass Emotionen ein Teil von Gottes Schöpfung sind. In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir dazu: Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Seele bedeutet im Hebräischen auch Sitz der Gefühle. Das heißt, Gefühle, unsere Emotionalität gehörten von Anfang an mit dazu, zu unserer Schöpfung, zu unserem Sein. Das Besondere am Menschen, an dieser lebendigen Seele, ist es, dass wir nicht nur instinkthaft reagieren wie die Tiere, sondern dass wir aktiv und bewusst Entscheidungen treffen können und reagieren können. Und deswegen ist unsere Beziehung zu Gott eine ganz andere. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Tiere irgendwie eine Beziehung zu Gott haben, weil sie sind ja schließlich seine Geschöpfe. Aber wir haben eine besondere Beziehung. Wir können direkt in Kontakt treten. Wir sind ein Ebenbild Gottes. Gott selber hat auch diese Gefühlsebene. Wenn man die Bibel durchliest, von vorne bis hinten, dann bekommt man ein ganz breites Bild von Gottes Gefühlswelt. Also ich habe da jetzt nicht einzelne Bibelstellen, weil das einfach viel zu viele wären. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Gott selbst hat Gefühle. Er freut sich über die Menschen. Er ist zornig über die Menschen. Er ist enttäuscht. Er erbarmt sich. Er hat Mitleid. Er liebt. Einmal heißt es sogar, er bereut es, den Menschen überhaupt geschaffen zu haben. Es ist doch interessant, dass Gott solche Gefühle hat. Ja, und Und so sehen wir das auch bei uns als Menschen. In dem Psalm wird das sehr schön dargestellt. Also der David, der drückt in seinen Gebeten immer wieder seine ganze Emotionalität aus. Er ruft zu Gott, er klagt Gott auch manchmal an, er jubelt vor Gott, er trauert vor Gott, er ist total zornig, er ist enttäuscht, er hat Sehnsucht, er ist verwirrt, er ängstigt sich, er triumphiert, er lobt Gott, er ist verzweifelt, er hegt Rachegedanken, er kommt zur Ruhe. Die ganze Gefühlspalette wird auch hier in Davids Gebeten sichtbar. Interessanterweise werden viele Gefühle auch von Gott in der Bibel genannt, aber nur ein einziges Gefühl wird zum innersten Wesen Gottes erklärt. Wer weiß, welches Gefühl das ist? Wer hat eine Idee? Die Liebe, genau, nur die Liebe wird zu Gottes ureigenstem Charakterzug erklärt, genau. Und es wird auch so in der Bibel immer wieder beschrieben, dass es so ist. So heißt es in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wird auch wesentlich häufiger genannt als alle anderen Eigenschaften. Insgesamt wird in der Bibel auch nicht zwischen negativen und positiven Gefühlen unterschieden, so wie wir das manchmal machen. Das fand ich ganz spannend. Ich selber bin so aufgewachsen, dass ich da sehr schwarz-weiß gedacht habe. Also es gibt die positiven Gefühle, die wollen wir alle haben, die sind schön, die sind angenehm. Und es gibt diese negativen, diese unangenehmen Sachen wie Wut, Traurigkeit, Angst, Verzweiflung und was weiß ich noch alles. Und da wollen wir nichts mit zu tun haben, das ist schlecht. So habe ich früher gedacht. Ja, aber man kann die natürlich nicht loswerden, weil ein Stück weit gehören die auch zu unserem Menschsein dazu. Ne? Aber nochmal grundsätzlich zu den Gefühlen. Alle Gefühle sind wichtig, auch wenn sie uns manchmal nicht so gut tun, wenn sie manchmal auch schwierig sind, aber wichtig sind sie alle, weil sie etwas zeigen, weil sie etwas offenbar machen, was in uns vorgeht. Gefühle helfen uns insgesamt, Beziehungen zu bauen. Ohne Gefühle könnten wir nicht sagen, halt, stopp, du hast eine Grenze überschritten, mir geht's gerade nicht gut. Das ist total wichtig, dass man das kann. Ohne Gefühle könnten wir auch nicht richtig kreativ sein, weil Kreativität handelt immer davon, dass wir Gefühle ausdrücken. Ach so, ja, kannst du auch mal zurückmachen. Das handelt immer davon, dass wir auch Gefühle ausdrücken. Und nur durch Gefühle kann man kreativ sein. Und Gefühle helfen halt auch, Entscheidungen zu treffen. Weil wir sind gar nicht so vernunftmäßig drauf, wie wir uns immer einbilden. Also Menschen, die zum Beispiel sagen, ja, ich mache das alles rationell, ich erwäge ab, was sind die Argumente dafür, was sind die Argumente dagegen, und dann gucke ich, was ist logisch, und dann gehe ich das. Also selbst diese Menschen werden oft unbewusst sehr stark auch von Gefühlen geleitet. Niemand ist da ausgenommen. Und das ist auch nichts Schlimmes. Das ist nichts Schlimmes. Ja, einer der bekanntesten Neurowissenschaftler, Antonio Damasio, hat es mal so formuliert. Emotionen sind kein Luxus, sondern ein komplexes Hilfsmittel. Wie schwer ein Leben ohne Gefühle ist, kann man bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung beobachten. Diese Menschen können Gefühle gar nicht oder nur sehr, sehr schwer wahrnehmen an sich selber. Sie können die nicht ausdrücken und sie können sie auch nicht bei anderen Menschen erkennen. Und das macht das Zusammenleben ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also Gefühle sind wirklich ein Hilfsmittel. So, jetzt kommen wir nochmal zu der Zusammenfassung, genau. Was können wir daraus mitnehmen? Gefühle sind Gott gewollt, sie sind ein Teil von Gottes Wesen und demnach nichts Schlechtes. Gefühle haben einen Sinn. Gefühle sind etwas zutiefst Persönliches und können auch nicht diskutiert werden. Ah ja, das ist noch wichtig zu sagen, weil Gefühle sich ja in uns selber erstmal abspielen. Man kann sie nicht diskutieren. Also ich kann nicht zu dir sagen, Peter, hör mal, dass du hier wütend bist, das stimmt nicht. Also das geht gar nicht. Weil wenn du wütend bist, dann bist du halt wütend. Dann kann ich da nicht drüber diskutieren. Ich kann höchstens sagen, also Peter, wie du jetzt deine Wut hier ausdrückst, dass du jetzt hier die Bücher aus dem Regal schmeißt. Also das ist jetzt nicht in Ordnung. Also das kann ich sagen. Aber ich kann nicht sagen, dass du, dass du dieses Gefühl hast, ist nicht in Ordnung. Ich habe das als Kind unglaublich oft erlebt, dass mir zum Beispiel gesagt wurde, wenn ich traurig war, ah, jetzt stell dich doch nicht so an, du bist doch gar nicht traurig, du machst doch hier nur Show. Und das war aber nicht so, ich war wirklich traurig. Ich habe mir nicht irgendwelche Tränen rausgequetscht. Und das ist so ein schlimmes Gefühl, wenn man nicht ernst genommen wird in dem, was man gerade empfindet. Das ist etwas, was Kinder auch ganz arg verunsichert, was ganz, ganz schlecht für die Entwicklung eines Kindes ist, wenn man Gefühle nicht ernst nimmt. Ihr kennt das sicherlich auch aus eurem Alltag. Ihr habt das bestimmt auch erlebt, wie sich das anfühlt. Auch als Erwachsener wird man ja oft nicht ernst genommen in seinen Gefühlen. Jo, also, Gefühle bereichern unser Leben, da sie Beziehungen, Entscheidungen und Kreativität ermöglichen. Jetzt wollen wir uns nochmal drei Gefühle genauer anschauen, exemplarisch. Das erste Gefühl ist die Angst. Was ist Angst? Unter Angst versteht man ein starkes Gefühl der Verunsicherung, der Bedrohung und oder des Ausgeliefertseins. Dieses Gefühl zeigt sich auch als körperliches Symptom, zum Beispiel durch Herzklopfen, Zittern, Erstarren, Schwindel, Schweißausbrüche oder brüchige Stimmen. Aber guck mal, jetzt ist meine Stimme okay. Jetzt habe ich die Angst überwunden. Ist doch gut, ne? Diese Symptome resultieren aus der vermehrten Ausschüttung von Stresshormonen, welche unter anderem unseren Herzschlag beschleunigen, um uns mal wieder für Kampf oder Flucht vorzubereiten. Genau, Angst ist ein normales menschliches Erleben, solange sie uns nicht in unserer Lebensqualität einschränkt. Jeder Mensch kennt Angst und sie hilft uns, unbekannte Situationen vorsichtig anzugehen und Bedrohungslagen schnell zu erkennen. Problematisch ist die Angst aber, wenn sie ohne reale Gefahr zu häufig und zu lange auftritt. Man redet mittlerweile davon, dass in Deutschland 25% aller Menschen eine Angststörung haben. Ist krass, oder? Ist richtig krass. Dazu zählen Phobien, Panikattacken und generalisierte Ängste. Also ich muss sagen, das hat mich bei meiner Recherche jetzt echt geschockt, diese Aussage. 25% haben eine Angststörung. Was denkt ihr, was ist wohl die schlimmste Angst überhaupt? Die schlimmste Angst, die man haben kann als Mensch. Was ist die schlimmste Angst? Todesangst? Ja, ist sicherlich sehr schlimm, aber ist nicht die schlimmste Angst. Ist auch nicht die schlimmste Angst. Die Angst vor dem Leben. Allein sein. Okay, ich sag's euch. Es ist die Angst vor der Angst. Hört sich verrückt an, oder? Hört sich total verrückt an. Aber es ist so, wenn Menschen anfangen, Ängste zu entwickeln, dann haben Ängste meistens eine Tendenz, sich immer mehr auszuweiten auf mehr Lebensbereiche. Und irgendwann ist es dann so gegenwärtig, dass ich im Prinzip Angst habe davor, dass ich wieder Angst haben könnte. Also ich bin nur noch in diesem Angstmodus. Das ist die Angst vor der Angst. Das führt dann dazu, dass man immer mehr Situationen vermeidet. Man geht ganz stark in die Vermeidung. Situationen, Menschen, Dinge, die belastend sind, werden einfach nicht mehr gemacht. Man schottet sich immer mehr ab und dann ist man immer mehr in dieser Angst drin. Dabei haben die Betroffenen auch sehr quälende negative Gedanken. Sie haben Befürchtungen über alles und diese Befürchtungen lassen sich nicht mehr kontrollieren, also sie verselbstständigen sich immer mehr. Das ist auf jeden Fall eine Form von Angst, die behandlungsbedürftig ist. Also da kommt man auch von alleine nicht raus. Da kommt man nicht raus. Was sagt Jesus zur Angst? Genau, ich habe den Bibelvers schon gehört. Kannst du den mal? Genau. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Diese Aussage ist für mich was ganz Schönes, weil sie zeigt, dass Jesus Angst ernst nimmt und dass er sie uns auch ein Stück weit zugesteht. Also er sagt nicht, schämt euch, dass ihr in der Welt Angst habt. Habt doch einfach Vertrauen. Das sagt er nicht, sondern er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Also es gehört auch ein Stück weit zu unserem Leben dazu, dass wir Angst haben. Aber wir brauchen nicht in diesem Modus drin stecken. Denn Jesus hat die Welt überwunden und mit ihm können wir da auch drüber stehen. Wir können überwinden. Also überwinden nicht im Sinne von, die Angst, die ist jetzt komplett, also die ist ausgelöscht. So verstehe ich das nicht, sondern überwinden im Sinne von, ich kann mit der Angst gut umgehen. Das ist eine andere Ebene. Manchmal hört man das so in christlichen Kreisen, dass halt gesagt wird, ja, du darfst gar keine Angst mehr haben. Wir müssen dich jetzt mal frei beten. Also Angst, das hat keinen Raum. Ich glaube nicht, dass das wirklich Gottes Willen entspricht, weil Angst an für sich was Natürliches ist und wie gesagt auch eine gute Schutzfunktion für uns darstellt. Aber diese Angst, die natürlich krank macht, die einengt und die uns massiv bestimmt, die muss natürlich auf ihren Platz verwiesen werden. Und das ist das, was Jesus uns schenken möchte, dass wir, wenn wir an ihn angedockt haben, wirklich so drüberstehen können und sagen können, ja, Jesus, ich bin bei dir und du bist stärker und mit dir kann ich auch wieder neue Schritte wagen und kann mich wieder rausbegeben aus meiner Abschottung, aus meinem Schneckenhaus. Jesus selbst hat auch Angst durchlitten. So wird zum Beispiel im Garten Gethsemane beschrieben, dass er wirklich krasse Angstgefühle hatte, kurz vor seinem Tod. Angst ist also wirklich etwas, was okay ist, auch vor Gott. Paulus formuliert es an anderer Stelle in Römer 8. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers, also richtig krasse Sachen. Aber durch den, der uns geliebt hat, sind wir in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wow, ist das nicht eine Aussage? Ist das nicht eine Aussage? Wir können die krassesten Sachen erleben und können doch innere Geborgenheit haben, inneren Halt haben bei Jesus. Ich habe euch jetzt noch ein paar Sachen aufgeschrieben, wie man einfach gut mit Ängsten umgehen kann. So aus meiner persönlichen Erfahrung als Sozialarbeiterin, sag ich mal. Also Ängste benennen und zulassen sind erstmal so zwei Schlüssel. Wir Menschen denken immer, wenn wir nicht über etwas reden, dann existiert es auch nicht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir über etwas nicht reden, dann bekommt es nur unbewusst total viel Macht über uns. Also wenn es eigentlich da ist und wir drücken es weg und leugnen es, dann hat es viel mehr Macht, als wenn wir offen damit umgehen. Das heißt, wenn ihr Ängste habt, dann benennt die einfach und lasst es auch zu, dass ihr Angst habt. Macht euch selber nicht fertig, weil ihr jetzt diese Angst habt. Es ist wichtig, wenn ihr merkt, dass ihr zum Beispiel krasse Ängste habt und dass ihr aus diesen Angstgedanken nicht rauskommt, dass ihr dann wirklich Hilfe annehmt, dass ihr euch wirklich Hilfe sucht, weil es gibt Menschen, die sind, ja, einmal von der Profession her, wissen die gut, wie man mit sowas umgeht, aber es gibt auch Menschen, die können mit dir beten, die können dich ermutigen, die können dir auch helfen, dass du dich nicht so stark einschränkst, dass du nicht so stark in die Vermeidung gehst. Und dann kannst du natürlich immer auch Jesus einladen, dass er dich immer wieder mit seinem Frieden und seinem Vertrauen beschenkt. Gut, jetzt kommt das zweite Gefühl, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Das ist Wut und Zorn. Also ich habe es jetzt Wut oder Zorn genannt, weil das Wort Wut gibt's in der Bibel nicht. Da reden die immer von Zorn, aber ich denke mal, das ist ungefähr dasselbe. Also die Wut überfällt uns regelmäßig, wenn andere unsere Grenzen nicht respektieren, wenn uns etwas Ungerechtes oder Ärgerliches widerfährt oder auch nur, wenn wir uns überfordert fühlen. Die körperliche Reaktion ist mit einer sehr großen Ausschüttung von Stresshormonen, Adrenalin, Testosteron, Cortisol, verbunden und führt zu einem Anstieg der Herzfrequenz und des Blutdrucks. Man fühlt sich heiß, man bekommt einen knallroten Kopf, man würde am liebsten schreien, man würde am liebsten irgendwas kaputt machen und andere wenig hilfreiche Dinge tun. Forscher haben festgestellt, dass hinter der Wut eine ganze Reihe unterschiedlicher Auslösergefühle stehen können. Und das ist jetzt wieder total interessant. Hinter der Wut kann zum Beispiel auch Traurigkeit stecken. Es können Enttäuschungen dahinter stecken. Es kann sogar Angst dahinter stecken. Es kann Überforderung dahinter stecken, das hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Einsamkeit, Hilflosigkeit, Verlegenheit kann auch dahinter stecken. Ich weiß einfach gerade nicht, wie ich mit so einer Situation umgehen kann. Und das macht mich wütend. Also viele Menschen würden zum Beispiel bei Angst oder Scham oder Traurigkeit eher weinen, aber es gibt auch Menschen, die können nicht so gut weinen und die gehen dann halt eher in die Wut. Das ist ganz interessant. Was bist du denn so für ein Typ? Bist du eher so ein Wuttyp oder mehr so ein Traurigkeitstyp? Bei mir zu Hause war es zum Beispiel auch so, dass Wut von uns Kindern nicht erlaubt war. Wir durften nicht wütend sein. Was haben wir dann gemacht? Dann haben wir halt immer geheult. Weil das war, irgendwo musste unser Gefühl ja raus. Und wenn du da runterdrückst bei der Wut, dann ploppt's halt auf der anderen Seite auf, sage ich mal. Bei Männern ist es ja traditionell eher so, dass die Traurigkeit nicht so zeigen sollen. Da wird ja immer gesagt, sei ein Mann, sei stark, du kennst keine Angst. Da geht's dann oft eher in die Wut. Also das Gefühl bahnt sich seinen Weg, ja. Irgendwo muss es raus, dieser ganze Druck. Es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass hinter der Wut so viele Gefühle stecken. Wut ist mehr so wie ein Katalysator, der anzeigt, dass halt irgendwas nicht stimmt. Irgendwas kann nicht so bleiben, wie es ist. Wut ist auch für sich kein Gefühl, in dem man lange bleiben möchte. Es fühlt sich einfach nicht gut an. Es ist auch körperlich ungesund, lange wütend zu sein. Menschen, die oft und lange wütend sind, sind in großer Gefahr, eine Herzerkrankung zu entwickeln. Es ist auch möglich, dass sie depressiv werden und dass sie sehr einsam werden, weil ständige Wutausbrüche belasten natürlich Beziehungen auch immens. Und irgendwann hast du dann halt keine Beziehung mehr, weil keiner Bock hat, sich das immer anzuhören. Also Psychologen sprechen davon, dass man es lernen muss, die Wut in etwas Konstruktiveres umzuwandeln. Die Wut zum Beispiel in Mut. Passt doch gut, oder? Anstatt, dass ich einfach nur rumbrülle, bin ich doch mal mutig und sag, was ich wirklich angehen will. Man kann die Wut auch in Leidenschaft hineinstecken, in Gerechtigkeit. Also man kann versuchen, etwas zu verändern, etwas zu bewegen. Gerade wenn man jetzt auch wütend ist, ich sag mal über allgemeine Situationen, wütend ist über die Ungerechtigkeit der Welt, da kann man wirklich seine Power da reinstecken, was zu bewegen. Das tut einem selber auch, es tut einem gut, wenn man das macht. Okay. Es ist bei der Wut genauso wie bei der Angst. Erstmal muss ich meine Wut zugeben. Ich muss herausfinden, was eigentlich dahinter steckt. Welches Bedürfnis wurde nicht gesehen? Wo wurde ich persönlich verletzt? Ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Menschen hier rumlaufen, die nicht den leisesten Schimmer haben, warum sie eigentlich bestimmte Dinge fühlen. Wenn du die fragst, warum reagierst du denn so? Was ist denn in dir vorgegangen? Was hat dich denn so aufgebracht? Dann können die das noch nicht mal richtig benennen. Das fällt denen ganz schwer, darüber zu reden. Es ist in unserer Kultur einfach nicht üblich, dass man darüber redet. Also wir haben schon so bestimmte Tabus, wir Deutschen. Ja, also der erste Schritt ist, dass man mit Menschen drüber redet. Man muss sich selber besser kennenlernen. Man muss herausfinden, welche Situationen triggern mich eigentlich? Warum fühle ich mich da so unwohl? Wenn du merkst, dass du da betroffen bist, kannst du zum Beispiel ein Wuttagebuch führen und mal aufschreiben, wie oft es passiert, dass du so wütend bist und was vorher vorgefallen ist. Okay, das waren jetzt so sozialarbeiterische Tipps. Jetzt kommen wir mal zu dem, was Jesus sagt zur Wut. Erstmal muss man festhalten, Jesus war auch wütend. Das wird im Neuen Testament an mehreren Stellen beschrieben. Was Jesus aber wütend gemacht hat, war jetzt nicht so sehr verletzte Eitelkeit, verletzte Ehre oder dass er nicht gesehen wurde, sondern es war immer die Ungerechtigkeit der Menschen. Und da ist er teilweise sogar richtig ausgerastet. Denk mal an die Szene im Tempel mit den Geldwechslern. Jesus hat es so wütend gemacht zu sehen, dass die Menschen in Gottes heiligen Tempel Geschäfte treiben und sich gar nicht scheren um Gottes Gebote, um seine Heiligkeit, dass sie Gott gar nicht ernst nehmen. Das hat ihn so wütend gemacht. Auch an anderer Stelle wird uns von Jesu Zorn berichtet. In Markus 3, Vers 1 bis 5, das habe ich jetzt mal als Geschichte rausgesucht. Als Jesus wieder einmal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die Gegner von Jesus beobachteten aufmerksam, wie er sich verhalten würde. Sollte Jesus es nämlich wagen, den Kranken am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus rief dem Mann mit der verkrüppelten Hand zu, steh auf und stell dich in die Mitte, damit dich alle sehen können. Dann fragte er seine Gegner, Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit sah Jesus einen nach dem anderen an. Also der hat dann tatsächlich nicht lieb gelächelt. Der hat dann wirklich, also man hat es an seinen Gesichtszügen gesehen, dass er zornig war. Zu dem Mann aber sagte er, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Halleluja. Er hat sich nicht abhalten lassen. Es gibt also einen Zorn, der in Ordnung ist. Einen Zorn, der sich mit Traurigkeit mischt. Paulus gibt uns aber dazu einen Rat. In Epheser 4, Vers 26 heißt es, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Also zum einen soll der Zorn wirklich nur kurz aufflackern, sag ich mal. Er soll sich nicht verfestigen und dann tagelang ein ganz, ganz schweres Gefühl über uns lagern. So soll das nicht sein. Selbst Gott ist nur einen Augenblick zornig, heißt es in dem Psalm. Sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gunst ein Leben lang. Aber was heißt es dann, sich im Zorn nicht zu versündigen? Was heißt das? Dazu habe ich eine andere interessante Stelle gefunden, die steht in Matthäus 5, Vers 22, ist aus der Bergpredigt. Dort spricht Jesus, ich sage zu euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Also Jesus ist hier völlig unmissverständlich. Er ist völlig eindeutig. Er sagt, Zorn, der sich gegen Menschen richtet, der ist zutiefst problematisch. Das ist etwas, was von Gott nicht gut geheißen wird. Zorn, der sich gegen Menschen richtet und der am Ende sogar so weit geht, Menschen zu verfluchen. Das ist nicht in Ordnung. Wenn wir Menschen verfluchen, dann wünschen wir ihnen Gottes Strafe. Wir wünschen ihnen, dass für sie die Gnade nicht mehr gilt. Aber wir selbst haben auch Gnade und Barmherzigkeit erfahren. Wie können wir das wollen? Wie können wir ernsthaft wollen, dass jemand verflucht wird? Wenn wir wissen, was Jesus für uns getan hat. Das Problem mit dem Zorn ist, dass er sich gerne in aggressiven Worten und Taten entlädt. Und dadurch werden Menschen verletzt und Beziehungen zerstört. Der Schlüssel für positive Beziehungen ist grundsätzlich immer Wertschätzung. Was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann, wenn ich wütend bin, ja? Jesus war wütend. Was hat er gemacht? Er war wütend, er hat sie dann angeguckt. Er hat aber nichts gesagt. Er hat nichts Entwürdigendes zu ihnen gesagt. In der heutigen Zeit empfehlen Pädagogen und Sozialarbeiter, dass man doch einfach Ich-Botschaften sendet. Und ich muss sagen, das funktioniert wirklich ganz gut. Also ich habe mir das angeeignet. Das ist so ein bisschen wie, wenn man eine Fremdsprache lernt, weil man muss wirklich ganz anders kommunizieren. Aber wenn man das sich mal drauf geschafft hat, sage ich mal, dann ist das eine echte Hilfe in der Art, mit Menschen umzugehen. Wie sendet man eine Ich-Botschaft? Also nehmen wir mal an, jemand setzt sich immer über Absprachen hinweg. Du hast mit deiner Kollegin was abgesprochen auf der Arbeit und dann kommst du am nächsten Tag und dann hat die das schon gemacht und hat es komplett anders gemacht. Wie kann man da reagieren? Man kann dann natürlich einfach sauer sein, vor sich hin muffeln, sie so ein bisschen ärgern. Nein, wir senden eine Ich-Botschaft. Wir gehen hin und sagen, du, ich bin echt sauer darüber, dass du dich nicht an unsere Absprache hältst. Dann kannst du das noch beschreiben, was sie gemacht hat. Dann kannst du sagen, ich wünsche mir, dass du dich in Zukunft daran hältst, was wir gemeinsam besprochen haben. Du kannst auch sagen, es trifft mich wirklich. Ich muss ja nicht sagen, ich bin sauer. Aber wichtig ist, dass du auch rüberbringst, was das mit dir macht. Weil nur dann hat dein Gegenüber diesen Anreiz, auch was zu verändern. Weil dein Gegenüber möchte ja eigentlich auch kooperativ sein. Wann warst du denn das letzte Mal so richtig wütend? Konntest du mit der betreffenden Person darüber reden oder war das schwierig? Ja, probier's doch mal mit einer Ich-Botschaft. Wie gesagt, lasst euch nicht gleich entmutigen, man muss das wirklich üben. Man muss das üben, man muss das oft machen, bis das wirklich funktioniert. Das geht nicht von heute auf morgen, aber gebt da nicht so schnell auf. Das ist wie Englisch Vokabeln lernen. Man muss da einfach durchhalten und irgendwann kann man Englisch. Ja, mit Jesus kann man auf jeden Fall immer über so etwas reden. Also ihr glaubt nicht, wie oft ich schon mit Jesus über Wut gesprochen habe. Ja, wie oft ich schon, manchmal renne ich dann in den Wald und dann sage ich, Jesus, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe diesen Menschen nicht. Das regt mich so auf. Ich verstehe den einfach nicht. Was denkst du über diesen Menschen? Du weißt doch, was in dem vorgeht. Zeig mir das doch mal. Sag mir doch mal, was da los ist. Und es ist so toll. Du kannst das Jesus bringen. Du darfst so mit ihm reden. Du darfst ihm das alles bringen. Und ich habe immer am Ende Frieden bekommen, wenn ich das gemacht habe. Also Jesus will uns da beschenken mit Lösungen für unsere Konflikte. So, und jetzt kommen wir aber zum Schluss. Oh Mann, ich glaube, ich bin schon viel zu lang, oder? Darf ich noch ein bisschen? Ist okay? Okay, gut. Ich komme jetzt zum letzten Gefühl, das ist die Freude. Die Freude. Ich will mit etwas Schönem abschließen. Ich will nicht, dass mir mit einem schweren Gefühl hier rausgeht. Die Freude. Wie herrlich ist es doch, wenn einem das Herz so ganz leicht ist und wenn man von so einer ganz zufriedenen Stimmung erfüllt ist. Wir alle sehnen uns doch danach, oder? Das ist so was Schönes, wenn das Herz erfüllt ist. Experten schreiben dazu, Freude ist ein starkes Gefühl, das meist als Reaktion auf eine angenehme Situation auftritt. Freude ist eher kurzfristig, wir fühlen uns dann lebendig und vital. Das Gegenteil der Freude stellt das Unwohlsein dar. Wenn wir keine Freude mehr empfinden, geht es unserer Seele nicht gut und wir können in eine Depression rutschen. Also wenn das über längere Zeit so ist, dass wir keine Freude mehr empfinden, ne? Die Forscherin Brené Brown beschreibt Freude als ein intensives Gefühl von Wohlergehen und Wertschätzung. Freude ist auch eine körperliche Reaktion, bei der hauptsächlich die Botenstoffe Serotonin, Endorphin und Dopamin freigesetzt werden. Diese bewirken Leichtigkeit und eine angenehme Wärme. Das Interessante ist, dass man diese körperliche Reaktion durch ganz viele Dinge hervorrufen kann. Da gibt's jetzt mal so eine schöne Liste. Kannst du die mal zeigen, Stefan? Man kann diese körperliche Reaktion der Freude hervorrufen durch leckeres Essen, durch Schokolade, durch Sport, durch Sex und Zärtlichkeit, durch Alkohol, Drogen, positive Beziehungen, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, Musik machen oder Musik hören, materielle Gewinne, Selbstwirksamkeit, das bedeutet, dass ich selber was zustande bringe, durch Spielen, durch schöne Landschaften, die ich sehe, wenn ich durch die Gegend wandere. Und da gibt's noch viele, viele andere Sachen, die ein richtig schönes Gefühl in uns erzeugen. Bei mir ist es so, ja, wenn ich mal so richtig mies drauf bin, wenn ich von der Arbeit komme und das war so stressig und so anstrengend und die haben mich alle so genervt. Und ich habe so das Gefühl, oh, du musst dir jetzt was Gutes tun. Du brauchst jetzt so einen kleinen Kick. Du brauchst jetzt einfach so einen kleinen Kick. Dann gehe ich an den Schrank und guck, ob irgendwie eine Tafel Schokolade verfügbar ist. Und wenn die nicht verfügbar ist, oh, das ist echt ein Drama. Das ist echt ein Drama. Dann gehe ich manchmal sogar so weit, dass ich diese Schokoglasur für einen Kuchen, dass ich die dann anbreche. Ja, ihr lacht. Ihr lacht. Und ich glaube, jeder von uns hat so kleine Kniffe, ne, wo wir genau wissen, na, da kriege ich meinen Dopamin-Kick. Wir hatten in Hannover zum Beispiel, in meiner alten Gemeinde, als ich noch eine Jugendliche war, hatten wir mal einen jungen Mann, der hat sich bekehrt und der war drogenabhängig gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, ob er nur gekifft hat oder ob da auch harte Drogen dabei waren, das weiß ich nicht mehr. Und er ist dann echt frei geworden von den Drogen. Also Jesus hat ihm echt geholfen, hat ihn freigesetzt von den Drogen. Aber er hatte immer noch so dieses Gefühl, oh, ich brauche irgendwie so einen Kick. Und dann hat er ganz exzessiv angefangen, Fahrrad zu fahren. Also mit exzessiv meine ich jetzt nicht eine Stunde am Tag, sondern Der ist wirklich 3-4 Stunden am Tag wie ein Bekloppter die Berge rauf und runter, um hinterher diesen Dopaminkick zu haben. Es war total abgefahren. Ja. Ich meine, wir haben uns gefreut, dass Jesus ihn von den Drogen freigesetzt hat, aber wir haben so gedacht, Mensch, das wäre schon toll, wenn er da jetzt auch so die Kurve bekäme. Ja. Also Sport kann auch in die Richtung gehen. Sex und Zärtlichkeit ist was unheimlich Schönes, was Gott uns geschenkt hat. Wir können ganz innige Gemeinschaft haben und da werden auch total viele schöne Gefühle freigesetzt. Aber es kann natürlich auch in eine falsche Richtung laufen, ja. Wir wissen, dass in Deutschland viele, hauptsächlich Männer, ein Problem haben und abends dann da sitzen und sich pornografische Sachen reinziehen, einfach um diesen Kick zu haben. Das tut natürlich deiner Seele nicht gut. Du hast dann zwar Freude, aber es ist keine langfristige Freude und es ist auch keine Freude auf eine Art und Weise, die Gott gefällt. Dasselbe ist mit Alkohol und Drogen. Ich meine, so ein Glas Wein abends ist völlig in Ordnung, aber bei wie vielen Menschen verselbstständigt sich das? Positive Beziehungen, das ist wirklich etwas Gutes. Also da kann man nachstreben. Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Ist das nicht toll, dass wir hier als Gemeinde, dass wir uns gegenseitig haben? Weil das ist auch ein ganz toller Faktor, der unserem Leben Freude schenkt. Alleine schon, dass wir hier zusammen sind. Allein das ist schon so viel wert. Musik machen und hören, das ist sowas Fantastisches. Ich meine, das kann man sicherlich auch sehr exzessiv machen. Das kann manchmal auch schon ein bisschen problematisch sein. Aber grundsätzlich ist das eigentlich was Positives. Ja, und so kann man die ganzen Listen durchgehen, ne? Spielsucht, Spielen an sich ist was Schönes, aber dann geht's wieder in Richtung Spielsucht. Also fast alles, was es gibt, kann auch in eine ungesunde Richtung sich entwickeln. Was ist denn der allerschönste Auslöser für Freude? Also zumindest nach unserem christlichen Verständnis. Es gibt bestimmt auch Menschen, die das anders sehen. Hat jemand eine Idee? Vergebung ist ein, ja, das ist die Basis von allem, ne? Die Basis unserer Freude. Genau, also es ist im Prinzip die Freude an Gott, die Freude an dem, was Gott getan hat. Das ist die allerschönste Freude überhaupt. Weil die ist halt auch nicht abhängig von so schwankenden Faktoren, sag ich mal. Ja, sondern Gott ist ja beständig. Und deswegen ist auch diese Freude so was Beständiges. Die Bibel lädt uns unzählige Male ein, uns an Gott zu freuen. Das Wort Freude wird 380 Mal in der Bibel genannt. In Philipper 4 heißt es zum Beispiel, freut euch in dem Herrn. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Die Freude an Gott ist unsere Stärke, heißt es in Nehemia 8, Vers 10. Sie ist eine Kraftquelle für den Alltag. Die Freude am Herrn ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Wie kann die Freude am Herrn in meinem Leben wachsen? Wie kann das passieren? Also, indem ich meinen Blick immer wieder auf das Gute lenke, anstatt auf Probleme, indem ich gucke, wo hat Gott mich beschenkt? Wo hat er mich gesegnet? Wofür kann ich ihm heute danken? Indem ich mich mit Gott, seinem Wesen und seinen Taten beschäftige und ihn dafür lobe und ehre und ihm vielleicht auch Loblieder singe. Also ich muss sagen, das ist etwas, was mein Herz total fröhlich macht, wenn ich das mache. Komischerweise ist es trotzdem so, dass ich mich mega überwinden muss, das zu tun. Also es ist nicht so, dass ich da, so wie ich das vorhin beschrieben habe mit der Schokolade, ja, da gehst du sofort so Gehirninstinkt gesteuert, gehst zum Schrank, reißt die Tür auf, holst die Schokolade raus. Beim Gottloben ist das komischerweise nicht so. Also Ich weiß nicht wieso, es tut mir total gut, aber wahrscheinlich macht das nicht diesen Kick im Gehirn. Es ist eine andere Art von Freude. Es ist irgendwie ein anderes Level von Freude. Da muss ich mich dann eher da bewusst zu entscheiden und dann erlebe ich das auch. Aber vielleicht ist es bei euch auch anders. Also bei mir ist es halt so, ja. Genau, was habe ich noch? Indem ich Wahrheiten, die Gott über mich sagt, bewusst laut ausspreche und als Glaubenssatz formuliere. Also, hey Steffi, Gott liebt dich. Er hat dich befreit. Er hat dich errettet. Dein Name steht im Buch des Lebens. Freu dich. Er ist jetzt bei dir. Ich bin so ein Typ, ich führe auch echt viele Selbstgespräche. Also wenn ich in den Wald bin oder wenn ich Auto fahre, dann rede ich immer so vor mich hin. Also ich rede dann so ein bisschen manchmal mit mir selber, dann rede ich aber auch wieder mit Gott. Das ist immer so ein Hin und Her, so. Ist halt so meine Art. Ja, jeder muss da für sich auch so seinen Weg finden. Aber es ist wichtig, dass man Dinge ausspricht, dass man sich Dinge bewusst macht. Ein weiterer Grund für Freude ist für mich auch Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben. Zum Beispiel unser Hauskreis, ne Martina? Ich muss mich manchmal so aufraffen zum Hauskreis, weil ich abends so müde bin. Und wenn wir dann aber zusammen sind und wenn wir dann miteinander reden und miteinander beten, hinterher fühle ich mich immer gut, das ist so. Ich fühle mich immer gut hinterher. Aber wie gesagt, das ist halt, es ist nicht so dieser Dopaminkick, den man halt von manchen anderen Freuden kennt, sondern man muss sich da so ein bisschen aufraffen. Gut, eine letzte Sache sollt ihr nicht vergessen. Der Ursprung aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns. So hat es Dietrich Bonhoeffer mal formuliert. Und wenn wir uns das bewusst machen, Mensch, Gott freut sich doch über uns. Der jubelt, der klatscht in die Hände, heißt es irgendwo in dem Psalm. Okay, dann komme ich jetzt zum Ende. Ich habe viel zu lange gemacht. Ich hoffe, das war okay. Ja, es ist halt so ein gewaltiges Thema. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 3 weitere Predigt halten, weil es so spannend ist. Es gibt so viele unterschiedliche Gefühle. Ich glaube, dann belassen wir es jetzt. Ich habe eigentlich noch mehr vorbereitet, aber wir machen jetzt hier einen Punkt. Genau. Vielleicht könnt ihr kurz aufstehen, dass ich noch ein Gebet sprechen kann. Vater, ich danke dir, dass du uns Menschen mit Gefühlen, mit Emotionen ausgestattet hast. Dass das zu unserem Leben dazugehört, damit wir in Beziehung treten können, damit wir auch Dinge verändern können, ja, damit wir Dinge vorantreiben können. Danke, dass du uns diese kostbare Gabe gegeben hast. Hilf du uns, dass wir gut damit umgehen können. Hilf du uns, dass wir unsere eigenen Gefühle besser erkennen und ja, dass wir im Alltag gut mit unseren Gefühlen klarkommen, dass wir sie auf angemessene Art und Weise ausdrücken können. Hilf uns auch, dass wir mit den Gefühlen der Menschen, die um uns herum sind, dass wir damit gut klarkommen und umgehen können. Hilf uns, dass wir miteinander im Gespräch bleiben und dass wir dich mit einbeziehen. Ja, und beschenke du uns immer wieder mit deiner Freude, Jesus. Mit der Freude über das Wunderbare, was du in unserem Leben getan hast. Du hast uns die Schuld vergeben. Du hast uns ja zu deinen Kindern gemacht. Das ist etwas so Unfassbares, so etwas Gewaltiges. Lass es uns immer wieder neu erkennen und lass auch unser Herz immer wieder neu froh und dankbar sein, wenn wir darüber nachdenken. Ich bitte dich für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, ja, dass du meine Geschwister einfach erfüllst, wirklich mit diesem Frieden, mit diesem Wissen, dass du da bist und dass du ihnen einen Zugang schenkst, auch zu ihren schwierigeren Gefühlen. Dass du vielleicht auch einigen, die sich jetzt angesprochen gefühlt haben, dass du ihnen die Kraft schenkst, auch mit Menschen darüber zu reden, vielleicht sich auch Hilfe zu suchen. Du kannst das schenken, Jesus, dass sie diesen Mut aufbringen. Ich danke dir für deine Güte und Gnade. Amen.